Über das, was uns Nils vorgelesen hat, haben wir die Botschaft am Karfreitag gehört. Was kostet der Mensch? Ich will dein Blut, ich will dein Leben. Und Jesus hat es gegeben. Und er wurde ins Grab gelegt, aber da ist er nicht geblieben. Als ich heute Morgen die Tulpen abgeschnitten habe, da waren sie alle noch zu. Knospe schön zu. Und da ist es erstaunlich, dass sie in dieser kurzen Zeit sich so entfaltet haben. Und wie die Sonne strahlt, diese Gelbrute hier mir entgegen. So schnell geht es, wenn Gott eingreift. Der Predigttext für den heutigen Tag steht im 1. Korinther Kapitel 15 von Vers 12 an. Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferstanden ist, wie sagen dann einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Gibt es keine Auferstehung der Toten? So ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich. So ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. So sind auch die in Christus Entschlafenen verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendesten unter den Menschen. In dem Text, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, werden zwei Begriffe genannt. Paulus spricht einmal von der Auferstehung und dann spricht er, wenn Gott ihn nicht auferweckt hätte. Es geht also um Auferstehung, um Auferweckung. Und man kann sich nicht vorstellen, aber so ist die Tatsache, dass sich an diesen zwei Begriffen in früheren Jahren einmal die katholische und die griechisch-orthodoxe Kirche getrennt haben. Die einen haben gesagt, wenn Christus auferweckt ist, dann ist er nicht auferstanden von sich aus. Und die anderen sagen, Christus ist auferstanden. Das steht so. Wer hatte nun was getan? Und weil sie sich nicht einig werden konnten, haben sie sich getrennt in die griechisch-orthodoxe Kirche und die römisch-katholische Kirche. Ist das denn ein Unterschied? Ja, ich denke schon, dass es ein Unterschied ist zwischen Aufwecken und Aufstehen. Stellen wir uns noch einmal unser ganz persönliches Leben vor. Ich bin im Schlaf und plötzlich klingelt der Wecker, der weckt mich auf. Oder früher, als wir noch Kinder waren und auch dann, als ich noch Lehrling war und zur Arbeit gegangen bin, war es fast hundertprozentig mein Vater, der uns aufgeweckt hat. Er rief dann und dann waren wir wach. Was hilft das, wenn wir dann im Bett bleiben? Wenn wir nicht aufstehen, ist das Auferwecken auch unsinnig. So hat an diesem Ostermorgen Gott gewirkt Und Jesus Christus ist dem Wirken Gottes gehorsam gewesen. Er ist auferstanden von den Toten. Das ist die Grundlage christlichen Glaubens. Es wird ja vielfach gesagt, dass die neue Zeitrechnung mit der Geburt Jesu begann. Da hat Gott etwas Besonderes getan. Aber besiegelt und die wirklich neue Zeitrechnung ist mit Ostern geschehen. Aus dem Tod in das Leben. Und genau das ist auch der Inhalt des Spruches, den Paulus sagt, im 2. Korintherbrief steht er: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Als junger Mensch habe ich da immer so meine Probleme gehabt. Wenn dann so steht, das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Ach, habe ich mir gesagt, Siegfried, was ist dann das an dem Wort wahr? Stimmt das überhaupt? Bist du überhaupt gläubig? Bist du überhaupt in Christus? Die hängt doch noch so viel von dem alten Menschen an. Und das wurde ja dann auch immer vielfach von den damals alten Brüdern so gesagt: Wenn sich das Leben nicht total verändert hat, dann ist das keine richtige Bekehrung gewesen, dann ist das keine Wiedergeburt. Ach, das war dann immer so niederschmetternd. Jesus Christus hat durch seine Auferstehung uns hineingenommen in das neue Leben. Und das neue Leben beginnt mit unserer Entscheidung für Christus. Mit dem Moment sind wir vor Gott Lebende. Und am Ende heißt es, dass Christus einmal wiederkommt, um die Lebenden aufzuwecken, und einmal kommt er dann zum jüngsten Gericht, um die Toten aufzuwecken. Die Lebenden, das sind wir, die wir an Jesus Christus glauben. Und das ist das völlig Neue in unserem Leben, dass wir aus dem Tod, in dem wir verdammt sind, herausgerettet sind und an das Leben, das uns Jesus Christus gibt, gestellt sind. Jesus Christus ist der Herr, der den Tod bezwungen hat. Nun geschieht es ja auch in unseren Tagen, dass diese Auferstehung geleugnet wird. Christus ist nicht auferstanden. Der lebt nur in unseren Gedanken. Und wenn wir an unseren Gedanken uns nach den christlichen Maßstäben richten, dann ist das Christus in uns. Aber auferstanden, das kann nicht sein. Das ist unmöglich. Und wenn wir in den Text hineinlesen, dann ist das keine neue Erscheinung. Schon in der Gemeinde in Korinth gab es Leute, die gesagt haben, die Botschaft von Christus ist eine gute Botschaft. Die Botschaft von Christus, sie macht uns frei. Wir haben Vergebung unserer Sünden, aber eine Auferstehung, die gibt es nicht. Schon ganz schön arme, ne? Da sind Leute, die die Auferstehung Jesu, oder besser gesagt, den auferstandenen Jesus gesehen haben, mit ihm gesprochen haben. Und Johannes schreibt es, wir haben es erlebt, wir sind Zeugen, dass Jesus auferstanden ist. Kann es eine bessere Grundlage geben als das Zeugnis eines der etwas gesehen und erlebt hat? Aber das ist ja nicht so ausschlaggebend. Ich kann es nicht begreifen. Und wenn ich es nicht begreifen kann, kann es auch nicht geschehen sein. Und dann stellt Paulus die Frage, wenn Christus nicht auferstanden ist, was soll dann alles reden, alles predigen, alles tun? Dann ist das alles umsonst. Aber Jesus Christus ist auferstanden. Er ist der Lebendige. Und Paulus sagt, wenn ihr die Auferstehung leugnet, also eure eigene Auferstehung leugnet, dann ist Christus auch nicht auferstanden. Diese Botschaft, die wollten sie hören, Christus ist auferstanden. Aber wir selber? Ich habe bei einem Ausleger gelesen, eine Sache, die einmal geschehen ist, kann sich immer wiederholen. Ich bin ja nun vom Beruf Techniker und mir ist es klar, dass viele Erfindungen, Entdeckungen, viele Forschungsergebnisse erst einmal ausprobiert wurden. Da hat irgendjemand eine Idee, irgendein technisches Gerät zu bauen. Alle, die keine Ahnung haben, die sich das nicht vorstellen können, sagen, der spinnt. Die vielleicht so ein bisschen Durchblick haben, die sagen, naja, es könnte ja vielleicht doch was werden. Wenn der Betreffende aber dann sein erstes Gerät vorstellt und es funktioniert, dann sind plötzlich alle begeistert. Und wenn sie darin noch einen Nutzen sehen, es gibt ja auch viele Erfindungen, die völlig unsinnig sind, aber wenn man in dem neu geschaffenen Gerät einen Nutzen sieht, dann kommt das ganz schnell auf den Markt. Und dann wird aus dem einen Stück, aus dem Unikat, plötzlich eine Produktion. Aber Voraussetzung war eben dieses erste Unikat. Und genau das sagt Paulus hier. Christus ist das Unikat der Auferstehung. Und nur weil Christus auferstanden ist, haben wir die Hoffnung der Auferstehung. Und das gilt seit dem Ostermorgen, als die Frauen zum Grab gekommen sind und das leere Grab gefunden haben. Jesus Christus, Paulus drückt es nicht aus mit Unikat, sondern Paulus sagt, er ist der Erstling. Also das erste Stück ist auch ein Unikat, oder wie man auch immer will. Er ist der, der als Erster auferstanden ist, aus den Toten. Und gibt es auch wieder Leute, die sagen, das kann ja auch wieder nicht sein. Wir wissen, dass Elia und Elisa schon im Alten Testament Tote zum Leben zurückgerufen haben. Jesus selbst hat den Jüngling zu Nain auferweckt, die Tochter des Jairus, den Lazarus, der schon am Gammeln war, aus dem Grab herausgeholt. Also es gab doch schon immer Auferstehung. Die Leute alle sind wieder gestorben. Sie sind nicht zum ewigen Leben auferweckt worden. Aber Jesus Christus ist zum ewigen Leben auferweckt. Nun habe ich damit auch eine Frage selbst an mich gestellt. Was ist denn, Jesus Christus wird uns bezeugt als der, der tot war. Und er ist auferstanden. Die Bibel sagt uns auch, er ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also wie kann der tot sein? Habt ihr schon mal diese Frage gestellt? Jesus Christus ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er kann also nicht tot sein. Was ist denn tot an Jesus? Der ist sein Leib, den er von Gott bekommen hat, geboren von der Jungfrau Maria. Der Leib ist tot. Und nicht anders geht es uns. Mit dem Neugewordenen, mit dem Neuwerden, was in uns neu geworden ist, das neue Leben, das stirbt nicht. Auch wenn unser Leib stirbt und begraben wird, weil wir zu Christus gehören, sterben wir nicht, bleiben wir am Leben. Bisschen kompliziert, bisschen schwierig, aber ich denke, Jesus Christus ist für uns und für mich da das Beispiel. Wir, die wir leben in Christus Jesus, wir bleiben in diesem ewigen Leben, auch wenn unser Leib zerfällt. Das ist eine Aussage, die auf der Tatsache beruht, dass Christus selbst als Sohn Gottes dort am Kreuz für uns seinen Leib dahingegeben. Das sagt er ja auch. Das ist mein Leib, der für euch gegeben ist. Er sagt nicht, das bin ich. Es ist ein Unterschied zwischen dem Ich und dem Leib. Wir Menschen bringen das immer gerne zusammen in eins. Christus sagt, das ist mein Leib, das ist mein Blut. Alles das, was an mir menschlich ist, das wird dahingegeben. Auf das Gottes Herrlichkeit spürbar und sichtbar wird. Und wenn es keine Auferstehung gibt, so schreibt Paulus, dann ist unsere Predigt umsonst. Paulus, Petrus, Philippus sind uns in der Bibel beschrieben als Menschen, die in Kraft das Evangelium gesagt haben. Die in der völligen Ausrüstung des Heiligen Geistes, die in der völligen Ausrüstung des Heiligen Geistes Gottes Botschaft gesagt haben. Und Menschen sind durch diese Botschaft, durch diese Predigt zur Umkehr zum Glauben gekommen. Und jetzt sagt er, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist das alles Unsinn. Dann ist unsere Predigt vergeblich. Dann brauchen wir uns nicht hinsetzen und uns mit dem Text zu befassen und eine Predigt vorbereiten für nichts. Dann brauchen wir nicht zum Gottesdienst kommen, um eine Predigt zu hören für nichts. Es hängt alles an der einen Tatsache, dass Christus auferstanden ist. Wenn er nicht auferstanden ist, dann ist es vergebliche Mühe, dass wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, dass wir uns unter das Wort stellen. Dann ist das alles nur reine Routine, Tradition oder wie wir das auch immer nennen wollen. Und deswegen habe ich auch so meine, das ist meine persönliche Empfindung, meine persönlichen Bedenken, wenn es immer darum geht, wir müssen an den christlichen Traditionen festhalten. Sicher sind das ethische, moralische Grundsätze. Aber das gibt uns nicht das ewige Leben. An irgendwelchen Dingen festzuhalten, die wir uns selber einreden und die wir sagen, das muss jetzt so nach unserem Bild weitergeschehen, das gibt uns nicht das ewige Leben. Die christlichen Traditionen bringen nichts, außer vielleicht in unserer Zeit ein bisschen Gefühl der Geborgenheit, der Ruhe, der Sicherheit. Aber sie bringen uns nicht das ewige Leben. Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist die Predigt umsonst, dann ist doch euer Glaube umsonst. Dann ist das alles vergebliche Liebesmühe. Dann habt ihr euch auf etwas festgelegt, auf etwas eingerichtet, dass ihr etwas glaubt, was nicht wahr ist. Die Darwinsche Theorie wird bis heute nicht als Wissenschaft verkündigt. Man spricht nie, habt ihr es noch nicht beobachtet, nie von der Darwinschen Wissenschaft, weil sie nicht belegbar ist, weil sie nicht nachgewiesen werden kann. Man spricht immer nur von einer Theorie, die ein Mensch aufstellt. Theorien, ideelle Gedanken, kann man viel äußern, aber man muss sie beweisen, wenn sie Wirklichkeit werden sollen. Und darum ist das keine Wissenschaft. Darum ist der Glaube an diese Theorie unsinnig. Und genau so stellt Paulus den Glauben dar, wenn Christus nicht auferstanden ist. Dann ist das eine reine Theorie, kein Fakt. Dann ist das etwas Vergebliches. Und wir würden als Lügner dargestellt oder als falsche Zeugen, weil wir etwas behaupten, was nicht wahr ist. Wir würden nicht irgendetwas behaupten, sondern wir würden gegen Gott lügen. Wir würden damit behaupten, dass Gott selbst nicht in der Lage ist, Jesus Christus wieder leibhaftig auferstehen zu lassen. Und so ist es für Paulus und auch für uns. Ein bindendes Fundament, auf das wir uns gründen können und gründen dürfen und gründen müssen, dass Jesus Christus der Lebendige ist, der Auferstandene. Und er ist nicht nur ideell oder geistlich auferstanden, sondern er ist leibhaftig auferstanden. Und diese leibhaftige Auferstehung gilt auch für uns. Auch wir werden einmal leibhaftig auferstehen. Gibt es ja dann so viele Fragen, ja, was ist denn mit dem Menschen, wenn er nun gestorben ist und dann vielleicht in 100 Jahren oder vielleicht noch länger, vielleicht dann gibt es mal eine Auferstehung und die 2000 Jahre, die hinter uns liegen, da sind ja so viele gestorben, was ist denn mit denen allen? Du hast ja eben behauptet, sie sind nicht tot. Wo sind sie denn? Und dann heißt es wieder, sie stehen auf. Christus selbst gibt ein Gleichnis und das ist für mich immer maßgebend. Kennt ihr alle? Der reiche Mann, der arme Lazarus. Und beiden wird gesagt, dass sie ihr diesseitiges Leben aufgeben mussten. Also, dass sie gestorben sind. Und dann gibt es einen Unterschied. Um Lazarus heißt es, er wurde getragen in Abrahams Schoß. Und der Reiche, als er an seinem Ort wieder zu sich kommt, also dass er noch geistig da ist, der spürt, dieser Ort ist unangenehm. Ich leide Pein. Es ist qualvoll. Und das unmittelbar nach dem Tod. Der alte Bruder Wilder hat immer gesagt, Jesus hat nie etwas gesagt, um nur es gesagt zu haben. Wenn Jesus etwas gesagt hat, dann war es Wahrheit. Und auch dieses Beispiel, das Jesus gesagt hat, ist Wahrheit. Und auch die Schlussfolgerung daraus. Und darum können wir ganz getrost sagen, dass die Gläubigen, die in Christus sterben, an einen Ort kommen, wo sie Geborgenheit, Zufriedenheit, ja Sicherheit erleben dürfen. Und was mich auch an diesem Beispiel so ja, sicher macht, ist, dass Lazarus den Reichen in seiner Pein nicht sieht. Es ist also wie bei einer Diode oder irgendeinem elektrischen Gleichrichter. Der Strom kann bei einer Diode nur von einer Richtung in die andere fließen. Von der anderen Richtung ist eine Sperre, da gibt es kein. Und so ist das Sichtverhältnis vom Reich der Qual, der Finsternis, in das Reich der Geborgenheit ein durchgängiges Glas, durch das der Reiche hindurchsehen kann in seiner Pein. Und ich denke, das ist ein Teil seiner Pein, dass er den er so lange einfach ignoriert hat, übersehen hat, der war für ihn gar nicht da, na, was liegt dieser Dreckhaufen da? Den sieht er plötzlich an einem Ort der Geborgenheit. Lazarus sieht den Reichen nicht. Aber so wie es Jesus sagt, der Schoß Abrahams, das ist eben der Ort der Geborgenheit. Der für den Ort der Geborgenheit verantwortlich ist, zudem kann man sogar von der Seite und von der Seite miteinander ins Gespräch kommen. Schickt doch den Lazarus zu mir, dass er wenigstens meine Zunge benetzt und meine Qual gelindert wird. Geht nicht. Ja, dann schick ihn doch wenigstens zu meinen Brüdern. Wenn einer aus den Toten auferstehen würde, dann würden sie doch glauben. Geht nicht. Wenn sie der Schrift nicht glauben, werden sie auch nicht glauben, wenn einer von den Toten aufsteht. Jesus ist das lebendige Beispiel dafür, der auferstandene Herr, der aus dem Reich des Todes wieder leibhaftig auferstanden ist, obwohl er als Christus selbst nie tot war, aber der leibhaftig auferstanden ist, er ist gekommen, hat mit den Leuten geredet, Und von Anfang an, vom ersten Tage an, das ist eine Lüge, das kann nicht wahr sein, geht und sagt, die Jünger haben ihn geklaut und haben ihn irgendwo hingebuddelt, bloß dass ihn keiner findet. Und wir könnte Jesus hier persönlich erscheinen, jetzt vor unseren Augen, die Welt würde es nicht glauben. Es wäre heute keine andere Reaktion wie vor 2000 Jahren. Wenn einer von den Toten kommt, würden sie glauben? Nein, sagt Jesus in diesem Gleichnis. Und wir erleben es ja leider, dass in unseren Tagen nicht nur die Welt, nicht nur andere Religionen die Auferstehung Jesu leugnen, sondern dass auch Christen, und ja, mache ich Christen im Ausrufezeichen, die Auferstehung Jesu leugnen. Christus ist nicht auferstanden, das können wir nicht begreifen. Und was wir nicht begreifen und was wir nicht erfassen können, kann nicht passiert sein. Und darum hoffen wir, weil Jesus auferstanden ist, dass auch wir mit ihm auferstehen. Und diese Hoffnung ist nicht so, na, ich vermute oder ich ahne. Es ist aber die Hoffnung oder der Glaube, eine gewisse Zuversicht und eine Hoffnung auf das, was man nicht sieht. So steht es im Hebräer 11, Vers 1. Amen. Wir wollen miteinander beten. Und wer für die Erfahrung des auferstandenen Herrn danken kann, wer es so erlebt hat, der darf auch den Mut haben, jetzt den Mund aufzutun. Lasst uns beten.